Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey Leute, vielleicht haben ja einige von euch über die Feiertage die Serie The Witcher gesehen und denkt euch nun, eigentlich möchte ich mehr von dieser faszinierenden Welt wissen. Dann schaut doch mal bei Audible vorbei, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Auf Audible könnt ihr die gesamte Witcher-Saga von Andrzej Sapkowski digital exklusiv als Hörbücher hören. Um reinzukommen, würden wir als erstes den Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch empfehlen. Ohne zu viel zu spoilern, könnt ihr darin die Geschichte um Ciris Eltern Pavetta und Duni hören, ihr erfahrt mehr über die Schwertkämpferin Renfri aus dem Piloten und auch Yennefer und der Djinn dürfen natürlich nicht fehlen. Das erste Hörbuch der Witcher-Reihe gibt es kostenlos im Probemonat bei Audible. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einem neuen Serienjunkies-Podcast. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über Star Trek Picard. Picard startet am 24.01. endlich in Deutschland. Endlich muss man gar nicht sagen, aber es wurde doch ein bisschen verschoben. Und zwar am 23.01. bereits in den USA bei CBS All Access, aber am Freitag, den 24. geht's bei uns in Deutschland los. Und ich habe einen besonderen Star Trek-affinen Gast mit mir mit mir im Studio. Stell dich doch einmal vor.
Hallo, ich bin Mario und ich rede heute mit Hannah über Star Trek in meiner Kapazität als einigermaßen Star Trek-Fan.
Genau, wir müssen ja einmal fast ausholen. Ich habe so ein bisschen Schiss, fast den Podcast zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, eigentlich weiß ich gar nicht genug über das Genre.
Und weil Science-Fiction-Fans online die allerschlimmsten sind? Okay.
Also seid vielleicht gnädig mit uns, sonst erzähl doch einmal kurz, Mario, wo auf dem Spektrum der Star Trek-Fans bist du denn zu finden?
Ich mag die Originalserie und ich mag The Next Generation. Ich habe dann auch viel Voyager geguckt, weil das gerade aktuell rauskam, als ich mich dafür interessierte. Und danach mochte ich dann eigentlich nicht mehr sehr viel. Ich mag an Filmen, um mich da vielleicht noch einzuordnen, finde ich nur die 1, 2, 4 und vielleicht noch 6 gut. Die ganzen TNG-Filme mit Picard als Actionheld finde ich alle furchtbar. Und sowohl Enterprise als auch Discovery konnte ich nicht viel abgewinnen.
Okay, das ist ein
also sehr, sehr schlankes Spektrum genau. Bei mir.
Ich bin aber, glaube ich, ähnlich. Ich habe alles gesehen. Ich fiel so ein bisschen in die DS9-Phase, habe das sozusagen wahnsinnig geliebt.
Das musstest du ja aber eher kontinuierlich gucken und hast da nicht so einen episodenmäßigen Procedural Plot gehabt, ne?
Genau, obwohl die Anfangsfolgen schon oder die Anfangsstaffeln schon auch ein bisschen, eher ein bisschen seichter waren und weniger seriell irgendwie erzählt. Aber ja, DS9 war sozusagen das mein allerliebstes. Habe aber natürlich auch nach der Schule TNG geschaut. Ich habe mal geschaut, das wusste ich nämlich gar nicht so genau. Ich hatte immer das Gefühl, es lief im ZDF. Und es stimmt wirklich.
Ganz zu Anfang.
Und dann hat irgendwie Sat.1 das bekommen. Und ich habe eigentlich nie so recht rausgefunden, warum eigentlich dann alle Star Treks irgendwie bei Sat.1 auf Sat.1 liefen. Aber vielleicht weiß das jemand da draußen. Kannst du es nochmal kurz schreiben? Gerne an podcast@serienjunkies.de.
War nicht vielleicht ein Paramount unter einer Decke oder so?
Aber es ist ja ungewöhnlich, wenn du eigentlich eine Lizenz hast, dass du sie dann abgibst. Ich habe eher das Gefühl, dass ZDF gemerkt hat, es ist nicht so ganz unsere Brand.
Wobei damals ja alles im Öffentlich-Rechtlichen lief.
Ja, aber dann kam ja auch
Simpsons. Simpsons lief ja auch damals.
Vielleicht haben sie alles abgegeben, stimmt. Ja, müssten wir eigentlich nochmal nachrecherchieren. Ich habe dann auch die Filme gesehen. Ich erinnere mich auch noch an ein paar Filme sogar auch im Kino gesehen zu haben. Auch Nemesis, auf den wir vielleicht auch ein bisschen zu sprechen kommen.
Der schlechteste aller Star Trek-Filme, aber nur so am Rande.
Aber mit einem schönen jungen Tom Hardy, glaube ich. Mit schönen Lippen. Das erinnere ich mich noch, dass ich das damals immer dachte im Kino. Naja, und dann bin ich aber ähnlich wie du. Ich war jetzt nicht der größte Disco-Fan. Also Disco hat mich doch ziemlich enttäuscht. Und hat mir so nicht das alte Star Trek, vor allem TNG-Feeling gegeben, was ich eigentlich suchte. Aber vielleicht finden wir es ja heute bei Picard oder wie es immer so schön heißt, Picard. Ne? Also auch witzig, ich habe meist Star Trek immer nur auf Deutsch gesehen. Wie ging es dir?
Ich habe tatsächlich irgendwann nochmal TNG auf Englisch gesehen und deswegen bin ich das alles ganz gut gewöhnt, die Stimmen, die Aussprache. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Sachen auf Deutsch heißen zum Teil.
Genau, aber deswegen, also hier, was ist das? Captain's Log, Sternzeit, 21.01. Wenn wir diesen Podcast aufnehmen, kurz zum Ablauf. Wir werden nur den Piloten besprechen, denn das ist auch die Folge. Es gab zwar 3 Folgen, wir haben aber so ein bisschen das Problem in der Redaktion, dass wir unterschiedliche Redakteure haben, die auch die Reviews schreiben. Deswegen mussten wir uns auch so ein bisschen fast zurücknehmen. Ich habe dann einmal auch ein bisschen in die 2 und die 3 reingeguckt. Hat auch einen Grund, wenn wir nachher nochmal zu sprechen drauf kommen. Jetzt geht es aber nur um den Piloten. Wir haben einen Nicht-Spoiler-Teil, also bleibt gerne dran und dann nachher läuten wir die Spoiler-Glocke und gehen spoilermäßig auch in den Piloten. Und wir werden noch kurz berichten von der sehr, sehr großen Premiere in Berlin, die letzten Freitag stattfand am 17. Januar, wo ja auch wirklich, ich glaube, ganz Star Trek Deutschland ungefähr dort war. Aber kommen wir doch einmal kurz jetzt zu den Fakten von Picard. Mario, erzähl doch mal ganz kurz, wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer sind jetzt sozusagen die eigentlichen Macher der Serie, die da kommt?
Ja, wie bei Star Trek Discovery ist hier Alex Kurtzman, der Executive Producer, der ja diesen großen Overall-Deal hat bei CBS All Access und da irgendwie mehrere Projekte vom Star Trek-Brand hier auch produziert. Hat das aber die Showrunner-Pflichten abgegeben an den Michael Chabon. Ich weiß nicht, wird der so ausgesprochen, der ja auch ein Schriftsteller ist und auch schon eine von den Star Trek Shorts geschrieben hatte, nämlich, ich glaube, Calypso. Also es war auf jeden Fall der eine Short, der halt ganz gut aufgenommen wurde. Und ja, dann gibt's ein Writers Room mit allen möglichen Leuten, die auch, glaube ich, teilweise auch bei Star Trek Discovery mit an Bord sind und Patrick Stewart selbst, der Schauspieler des Kapitäns, ist auch am Schreibprozess mitbeteiligt gewesen und sollte ursprünglich, glaube ich, für einen Short auch nur, also für eine dieser Star Trek Shorts, rekrutiert werden, um nochmal als Captain Jean-Luc Picard aufzutreten. Allerdings haben sie es dann irgendwie geschafft, ihn mit der Story doch noch für eine ganz neue Serie begeistern zu können, was er eigentlich nicht vorhatte, ursprünglich Ja zuzusagen. Aber dann konnte er irgendwie wohl eigene Ideen mit reinbringen und dann fand er die Idee von denen ganz gut. Und er hatte darauf bestanden, dass es halt so ein ganz eigenes Ding wird, was sich ganz anders anfühlen soll als übliches Star Trek. Er wollte keine Actionserie so sehr haben und ja, er wollte, dass es irgendwie seinem Charakter treu bleibt, wobei, ja, da müssen wir mal schauen, wie sehr das gelungen ist und wie das überhaupt eine gute Idee ist, inwiefern da Herrn Stewart so sehr am Schreibprozess zu beteiligen, denn seine Idee war es ja auch, Jean-Luc Picard zu einem Actionhelden zu machen, weil er es halt nochmal wissen wollte zu der Zeit, als die TNG-Filme produziert wurden. Und ich muss immer denken an diese verlängerte Autofahrsequenz in Star Trek Nemesis, die ersten 15 Minuten, wo er mit so Sandbuggies auf so einem Sandplaneten rumfährt, nur weil Jean-Luc Picard, nur weil Patrick Stewart gerne Auto fährt und keine Ahnung. Also das, ja.
Aber wahrscheinlich würde ich es ja genauso machen, oder? Also wenn du jetzt, sag ich mal, die Macht hast.
Ja, klar.
Ja, also man muss vorweg sagen, was mich wirklich auch sehr, nicht geschockt hat, aber doch fasziniert hat, war, dass Patrick Stewart oder Sir Patrick Stewart, wie wir ja auch offiziell sagen müssten, mittlerweile, weißt du, wie alt er ist?
78 oder so.
Ja. So, habe ich falsch geschaut? Ich glaube, der ist schon in den 90ern. Oder habe ich falsch geschaut? Ich müsste dann nochmal nachschauen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, schon Respekt. Und ich glaube, du hast es ja auch genauso gesagt, wie es wirklich ist. Ich glaube, er wollte ja eigentlich nicht mehr. Und scheinbar hat man ihm so viel Freiheiten oder Macht gegeben oder auch Geld. Ich schätze mal, das ist auch geflossen, dass er doch nochmal rangegangen ist. Wir haben aber ja auch damals schon im Trailer ein paar alte Bekannte gesehen, wo ich auch das Gefühl hatte, das hat mich so ein bisschen fasziniert. Also ich hatte gar nicht so sehr das Bedürfnis, Jean-Luc Picard wiederzusehen. Ich mochte ihn natürlich immer wahnsinnig gern. Ich glaube, es gibt keinen Star Trek-Fan da draußen, der ihn irgendwie doof fand oder sowas. Einfach ein faszinierender Charakter. Wir sehen aber ja auch, oder wir sahen vor allem im Trailer ja auch Lieutenant Data, Lieutenant Commander, schätze ich mal, dann mittlerweile irgendwann. Und natürlich Seven of Nine, was mit so mein liebster Charakter, vor allem auch in Voyager war. Gibt es dazu irgendwelche Informationen, warum die beiden nochmal mit rangekommen sind?
Ich nehme an, das ist wie bei den Star Trek-Filmen aus dem Calvin-Universum, dass es einfach die waren, die Ja gesagt haben. Also ich glaube, einige wollen einfach auch nichts damit zu tun haben oder andere passen dann vielleicht auch nicht in die Story. Wobei, okay, Seven of Nine wurde ja damals auch, ich meine, dass Seven of Nine so ein guter Charakter dann geworden ist irgendwann noch, das ist ja ein halbes Wunder, dafür, dass sie irgendwie als Sexappeal-Ersatz für Kesk eigentlich gecastet wurde. Und ich weiß nicht, inwiefern das hier damit rein zählt. Aber scheinbar scheint ja auch die Borg-Connection irgendwann wichtig zu werden für den Plot, weil wir haben ja nicht nur Seven of Nine drin, sondern auch Hugh hier, den alten Borg, der dann nochmal wieder umgedreht wurde, auch aus TNG. Und wir haben ja auch diese ganze Data-Androiden-Storyline-Connection auch hier am Laufen. Deswegen, ja.
Finde ich aber gut. Also ich fand Borg immer geil.
Ja, ich fand's geil, bis sie dann die Borg-Queen eingeführt haben, was irgendwie einer der größten Fehler des ganzen Franchise war, aber okay.
Aber alte Borg. Ich finde schon, das Wort Borg-Kubus ist ein wunderschönes Wort. Mm-hmm. Ich habe nochmal kurz nachgeschaut, da lag ich wirklich falsch. Du hast recht, Patrick Stewart ist 79 Jahre alt.
Ah, dann war ich ein Jahr.
Ich war irgendwie komplett in der Drehung. Aber man muss auch sagen, ich finde für 79, das könnte auch eine Werbung sein für Fit im Alter oder so.
Du, letztes Jahr habe ich so einen Clip gefunden auf YouTube. Patrick Stewarts erster Fernsehauftritt in Coronation Street, damals in den 60er Jahren im britischen Fernsehen, da spielte ein Feuerwehrmann und spricht genau so pompös, wie er sonst jetzt hier auch immer spricht. Also das war fast so Kirk-mäßig jetzt schon, aber du weißt, dieses pompöse, den einen Trick, den er hat. Der Mann hat nicht besonders viel Range, ne? Aber er spielt immer diese pompösen, Shakespeare-mäßigen Charaktere und spielt er da genauso in seinen paar Absätzen oder seinem einen Absatz, den er da in der Seifenoper hat. Und er sieht genauso aus wie heute, verdammt. Was ist da los? Also ein bisschen unfaltiger, aber der sieht genauso aus wie... Was ist da los?
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir nachher in den Piloten reingehen, ich finde, er bewegt sich auch noch derbe gut. Also wir haben jetzt ja zuletzt vielleicht auch jemand da draußen hat The Irishman gesehen. Ich finde immer Robert De Niro und Co., die ja auch genauso alt sind oder ein Tick jünger vielleicht, da siehst du schon, dass dann so geknickte Beine sind und so ein bisschen, weißt du, von der Gestik her, von den Händen, ist es dann doch schon sehr viel, sag ich mal, langsamer oder etwas, man merkt einfach, dass es ältere Bewegungen sind. Und Patrick Stewart, ganz ehrlich, also ich finde, super, Respekt. Aber kommen wir doch gleich mal zum Piloten. Der Pilot, es sind 10 Folgen in der ersten Staffel. Sie werden wöchentlich natürlich auch gezeigt, wegen CBS All Access. Es beginnt ja, sag ich mal, mit, man könnte fast sagen, Fanservice. Obwohl ich sagen würde, ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich so viel Fanservice, meiner Meinung nach, gab es gar nicht. Aber wie kommen wir rein in Picard?
Erstmal sehen wir die Enterprise D, die wahrscheinlich beliebteste, mitbeliebteste Enterprise auch. Allerdings, wir haben sie auch im Trailer schon gesehen, allerdings gleich mit einem Wermutstropfen, denn, wie wir gleich vermuten müssen, handelt es sich hierbei um eine Traumsequenz. Denn Data, den wir ja in Nemesis verloren haben, ist anwesend und er spielt Poker und es ist alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen ist dieser eine schöne Money-Shot von der Enterprise D dann doch nur das.
Aber war das nicht? Also ich muss sagen, ich sah die Szene, gerade dieses, sage ich mal, Spiel, was sie spielen, das Pokerspiel, was sie spielen, aber generell liebte ich immer diese, sag ich mal, Spiele, die sie einfach in der, wie heißt nochmal dieses, das hat doch immer so einen Namen gehabt, die Kantine, wo sie saßen.
Zehn vorne?
Genau, im Zehn. Ach Gott, gut, dass du da bist. Mein Gedächtnis ist echt so lange her. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir wurde echt warm ums Herz. Alles war auch so ein bisschen so weich gezeichnet, ne? Kann man natürlich jetzt auch erklären wegen der Traumsequenz. Aber auch allein Data zu sehen, allein diese Kombination zwischen Picard und Data wieder zu sehen, mir ging wirklich das Herz auf. Na gut.
Nein, doch, nee.
Also das hat wirklich bei mir super funktioniert und, sage ich mal, auch besser funktioniert als bei einem Disco, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vom ersten Look her, vom ersten Shot her war ich komplett wieder drin. Und ich war komplett glücklich und erfüllt und mit schönsten Kindheits- und Jugenderinnerungen eigentlich beseelt. Wir sehen dann aber auch, dass es halt ein Traum war und dass Picard ja natürlich jetzt auf seinem Weingut sich befindet.
Ja.
Scheinbar da irgendwie auch eine Vergangenheit aufbereiten muss. Kriegst du das noch zusammen?
Na, er hängt ja an der Vergangenheit, was man an seinem Hund auch merkt, der irgendwie Nummer 1 heißt. Und er hat ein paar Mitbewohner oder Angestellte, Romulaner, die, wie wir dann durch ein Fernsehinterview, das er gibt, wie wir mitbekommen, da ist was passiert auf der romulanischen Heimatwelt. Die musste gerettet werden, wo Admiral Picard dann nach seiner Zeit, also nach der Zeit von TNG, da wohl die großen Rettungs-Evakuierungsaktionen angeleitet hat, die abgesegnet waren von der Sternenflotte, woraufhin die aber bei ersten Komplikationen einen Rückzieher gemacht haben und sozusagen die Romulaner im Stich gelassen haben, wobei dann der ehrenhafte Picard der Einzige war, der da irgendwie nicht komplett auf einmal im so xenophob geworden ist und seine alten Vorbehalte gegen die Romulaner hat aufkochen lassen. Das Gleiche spielt sich übrigens dann auch nochmal auf genau gleiche Weise mit irgendwie Androiden ab, weil es gab dann wohl noch auf dem Mars auch einen Vorfall mit synthetischen Personen, woraufhin jetzt alle Androiden hassen, bis auf Picard. Also er ist der Einzige mit dem moralischen Kompass. Es wird aber ein bisschen zu dystopisch, finde ich fast schon, für Star Trek, weil irgendwie diese kuschelige, och, war das nicht, haben sich nicht alle Menschen so mehr oder weniger jetzt mal zum, in ein gutes Mindset irgendwie in die Zukunft hinein. Aber nein, wir gehen hier die Star Trek Into Darkness Route, wo wir hier die finsteren Machenschaften im Hintergrund der Sternflotte und all sowas beleuchten. Ich meine, auch mal gut, aber Star Trek, weiß ich nicht, es gibt einem nicht dieses gemütliche Star Trek, oh, es wird schon alles gut in der Zukunft Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Stimmt eigentlich, es erinnert fast so ein bisschen, das ist ja auch, sag ich mal, die Sci-Fi-Serie, die ich immer am liebsten mochte, so ein bisschen Babylon 5, dass halt auch so die Menschen nicht unbedingt vielleicht die Guten sind, sondern dass es da auch immer so Strukturen gibt innerhalb der Politik oder innerhalb der Regierung, die eigentlich irgendwie was Böses verfolgen oder
ja,
sowas.
Ja, das war bei TNG ja sowieso am schlimmsten. Da hatten ja zumindest alle Admiräle, die jemals in der Serie vorkamen, Dreck am Stecken. Stimmt. Die waren entweder von irgendwelchen Aliens besessen oder hatten irgendwelche Verschwörungen am Laufen oder wollten Picard und Riker an den Kragen. Das war ja ein Albtraum.
Ich muss TNG nochmal gucken. Hast du die restaurierte Fassung irgendwie auf Blu-ray oder so?
Die kannst du ja bei Netflix gucken.
Ist das auch die restaurierte?
Das ist die restaurierte, ja. Das ist auch im Gegensatz zu Voyager in HD dann. Wenn du dann zur neueren Serie Voyager wechselst auf einmal, dann hast du auf einmal eine sehr andere Präsentation vor dir. Das ist eine harte Pille zu schlucken, ja.
Na gut, dann wüsste ich, glaube ich, was ich mir vielleicht mal wieder beginne.
Ja.
Okay. Aber kommen wir doch einmal kurz zum Look. Also wir sehen ja auch, du hattest es schon erwähnt, wir sehen ein bisschen schon, Raumschiff Geballere, gerade was Romulus angeht. Wir sehen, glaube ich, Teile wie vom Mars explodieren. Ne? Wir sehen auch so ein bisschen, glaube ich, so einen brennenden Mars. Wir sehen auch ein bisschen schon eine Stadt, die digital dargestellt wird. Wie ist dir der Look sozusagen rübergekommen?
Ich weiß nicht. Also die Ästhetik von Discovery mag ich nicht so besonders. Das liegt auch an den Kostümen und an den Sets ganz zum Teil, glaube ich.
Danke, dass du das mal sagst.
Ich weiß nicht, diese blauen Sachen, diese blauen Uniformen, die fand ich schon bei Enterprise doof. Und ich mag lieber diesen Pyjama-Look. Deswegen, ich stehe auch total auf die Uniform, die sie in Star Trek 1 The Motion Picture haben, wo sie diese 70er-Jahre-Pyjamas haben und es sieht fast so nach Schlaghosen aus. Und das ist so, weißt du, Logan's Run-mäßig. Mm. Diese 70er-Jahre-Hippie-Science-Fiction, das ist total mein Jam. So, dieses hochpolierte, blau-metallische, das finde ich, sieht total langweilig aus. Dann dieses Vista von der Großstadt, das war fast schon ein bisschen zu Blade Runner-ig für Star Trek. Aber gut, hey, Star Trek ist nicht das irgendwie, was ich in den 80ern und 90ern mal gesehen habe. Das muss es auch nicht erfüllen. Und dafür sind ja wir ja auch gar nicht hier irgendwie.
Ich finde, da fehlte fast nur noch so die Asiatin, die Werbung an der Hochhauswand. Ich fand es aber gut. Also ich finde immer Blade Runner-ig, in Anführungsstrichen, finde ich immer eher positiv. Für mich. Und ich fand auch, man sah auch sofort in den, sag ich mal, Raumschiffen, die wir sahen, auch in den Planeten, die wir sahen, ich fand, das sah schon ziemlich gut aus. Also
ja, bei mir kommt das immer darauf an, was du von deinen verschiedenen Franchises willst. Ne? Also generell bin ich auch mehr dreckig Blade Runner, Sci-Fi-Dystopie, Metropole in dem Team. Aber wenn ich Star Trek sehe, dann weiß ich nicht, dann möchte ich eigentlich eher so eine Gemütlichkeit. Aber ja.
Denn wir sehen dann auch eine Szene, ich glaube, die kommt dann relativ schnell auch nach dem Weingut, wo wir einen neuen Charakter sehen. Und zwar den Charakter von Dash, wie sie mit ihrem Freund, glaube ich, ungefähr, ich weiß gar nicht, sie trinken, glaube ich, Wein oder ähnliches. Und schon die erste Action-Szene beginnt. Was geht denn da ab?
Ja, da geht irgendwie das, was sie versprochen haben, was es eigentlich nicht werden soll. Sie haben ja im Vorfeld ganz oft betont, dass es so, das wird so eine kontemplative Serie und es wird hier ganz nachdenklich und diplomatisch und philosophisch. Und dann ist hier doch ganz schön viel Ballerei drin mit einem Mädchen, das beschützt werden muss, weil sie die Auserwählte ist und sie ist bla bla bla. Ah ja, das sah schon im Trailer zweifelhaft aus. Nach irgendwie Drehbuch schreiben, nach Zahlen, mit so einem Sci-Fi-Plot über irgendeinen vermeintlichen Hybriden oder was sie dann ist, den man sich jetzt schon eigentlich komplett ausmalen kann. Und ich hoffe so sehr, dass sie es nicht machen, aber ja, ich bin wirklich, in den nächsten Folgen wäre ich sehr froh, bei jedem Punkt, wo diese Storyline abweicht von dem, was ich erwarte, das ist aber gut.
Genau, bevor wir in den Spoilerteil kommen und diese Storyline auch nochmal durchsprechen, vielleicht kann ich da mal kurz berichten. Wie gesagt, am 17. Januar fand ja auch die Premiere in Berlin statt, im Zoopalast. Und ich fand ganz interessant, ich glaube, es gab ja auch Karten zu gewinnen bei Instagram und man musste, glaube ich, um 18 Uhr schon da sein. Und es war rappeldicke voll. Also ich war, glaube ich, 18:30 dann nach dem Büro irgendwie vorm Zoopalast und ich habe gar nicht gefunden, wo die Anmeldung ist, weil das nur irgendwie Menschenmassen waren, alle in dunklen Jacken, es war natürlich auch schon dunkel, dass ich irgendwann wirklich auch fragen musste, wie komme ich denn jetzt zum Presscounter? Weil das wirklich, es war super, super voll, riesenroter Teppich, Polizei, dann war irgendwann sogar abgesperrt die Seite. Also um auf die andere Seite des roten Teppichs zu kommen oder zum anderen Eingang, musstest du sozusagen einmal rum auf die andere Straßenseite, wieder zurück zum Zoo und rumgehen. Also es war echt wild, hatte ich auch lange nicht mehr erlebt in dem Sinne. Und dann aber nur kurz die Info, um 20 Uhr, glaube ich, kamen dann so langsam die Leute auf dem roten Teppich und es waren wirklich, ich krieg gar nicht mehr zusammen, wer alles da war, aber vom Hauptcast, glaube ich, war wirklich fast jeder da gefühlt. Patrick Stewart natürlich auch sehr, wie gesagt, wie immer sehr aktiv und sah super aus, hatte auch einen schönen Anzug an und ähnliches. Jerry Ryan war da, die Hauptdarstellerin war auch da, also es war wirklich, Kurtzman war da, alle Leute. Was ich ein bisschen schade fand, sie haben nachher im Kino erst, glaube ich, gegen 21 Uhr mit dem Panel angefangen. Also ich fühlte mich fast so ein bisschen erinnert wie bei so einer Band, weil dann irgendwann so, weißt du, schon so geklatscht wurde, dass jetzt endlich mal die Band rauskommt. Dann gab es das Panel, was auch ganz charming war, im Endeffekt sehr viel Lob auch für die deutsche Star Trek Community, Fan Community, wobei ich mich fragte, ist die denn so viel größer als woanders auf der Welt? Das wusste ich gar nicht, ich bin da nicht so involviert in die Fangemeinschaft. Es waren noch relativ wenig Cosplayer da, fand ich. Also du sahst so ein paar in Uniform. Witzigerweise habe ich auch ein paar Disco-Uniformen gesehen, wo ich dachte, die Arztuniform von Disco ist schon ganz geil in weiß. Also das fand ich, war eigentlich meine liebste Uniform. Und dann, glaube ich, ging das Serienscreening erst gegen, ich glaube, 9:30 oder 9:45 los, was echt, finde ich, ganz schön spät ist, speziell, weil sie auch 3 Folgen zeigten. Und das war so ein bisschen schade, weil nachher dann auch wirklich manche Leute einfach auch schon gehen mussten, weil sie irgendwie ihre letzte Bahn nach Hamburg kriegten oder irgendwas. Im Endeffekt aber wirklich ein fantastisches Gefühl auch, diese Episoden auf der großen Leinwand zu sehen. Also das war wirklich eigentlich ganz cool. Und auch geil, dass eigentlich die Premiere, ich glaube, es war die Europa-Premiere, ich weiß gar nicht genau, welche Premiere es war, oder Deutschland-Premiere, dass sie in Berlin stattgefunden hat. Jerry Ryan kam für mich ein bisschen kurz auf der Bühne, auf dem Panel, war auch ein ganz süß. Patrick Stewart hat sie dann irgendwann übersehen. Er wusste gar nicht, dass sie da war. Das war so ein bisschen witzig. Er war aber auch ganz, ganz charming diesbezüglich. Das war aber wirklich ganz schön. Also auch nochmal ganz lieben Gruß. Ich habe auch ein paar nette Leute da kennengelernt. Ein Paar zum Beispiel, was gerade aus Bochum angefahren kam, wo ich auch dachte, Gott, was für ein Aufwand. Also sie sind wirklich mit dem Auto morgens irgendwie los oder mittags los und waren dann bei der Premiere. Also echt Respekt, da ist wirklich wahnsinnig viel Fanliebe vorhanden. Aber ja, also wenn ihr da wart, genau, schreibt auch gerne nochmal irgendwie in die Kommentare oder sowas, wie es euch gefallen hat. War wirklich ein tolles Event. Ich hätte es einen Tick früher beginnen lassen, aber es war wirklich schön. Jo, aber kommen wir zurück. Ich würde fast sagen, wollen wir schon den Spoiler-Teil gehen? Oder hast
wenn wir jetzt weiter darüber reden wollen, dann müssen wir ja den einen Plotpunkt, der kommt, ansprechen. Und das ist ein Spoiler, würde ich sagen.
Genau, deswegen. Also schaut rein. Die Serie Picard, wie gesagt, wird wöchentlich gezeigt werden, immer freitags auf.
Ich meine, genau, ob wir hier jetzt auch das absegnen oder nicht, das wird niemanden davon abhalten, das zu schauen, nehme ich an.
Wir sagen es trotzdem. Wer weiß, vielleicht gibt es so ein paar Leute, die nicht gespoilert werden. Also, wir gehen jetzt in den Spoiler. Teil. Letzte Warnung. Los geht's. Was erfahren wir dann, wer diese Daj, ich glaube, wenn ich sie richtig ausspreche, eigentlich ist?
Ja, angeblich ist sie die Tochter von Data. Er hat 2 Bilder gemalt von ihr. 1 mit Gesicht, 1 ohne Gesicht. Und ja, sie weiß aber nicht, dass sie eine synthetische ist. Und was ich nicht ganz verstanden habe, wir konnten die Screener, die wir hatten, auch nur einmal ansehen. Deswegen konnte ich das nicht nochmal zurückspulen oder irgendwie. Das ist ganz komisch mit der Technik und Screener aktuell. Auf jeden Fall wurde irgendwie gesagt, sie weiß nicht, dass sie synthetisch ist. Und das Besondere an ihr ist jetzt, dass sie ein Bewusstsein hat. Aber haben Sie jetzt angedeutet, dass Data auch besonders ist, weil er sentient war und ein Bewusstsein hatte? So, oder ist sie jetzt die Erste mit Bewusstsein? Und was, wieso?
Ach so, oh Gott, also ich bin ja jemand, der sich das immer nie so genau fragt. Aber ich habe es so verstanden, dass sie erst so aktiviert wurde. Mhm. Ne? Also so ein bisschen auch, dass die Erinnerung, mich erinnert das auch ein bisschen an Blade Runner, aber ne, dass sie, also die Erinnerung sind Fake-Erinnerungen und sie ist halt irgendwie eine besondere, synthetische Person. Und ich dachte, Data war immer besonders, was das angeht.
Sein positronisches Gehirn war sehr hoch entwickelt. Aber es gibt ja auch, ich weiß nicht, die Frage vom Bewusstsein wurde ja auch irgendwie im Rahmen der Hologramme gestellt und auch generell, was irgendwie so künstliche Lebensformen angeht, für die Data sich ja auch irgendwie eingesetzt hat. Deswegen, hätte ich gedacht, so dieses Sentient, was Sie hier angesprochen haben, dass das für viel mehr irgendwie künstliche Lebensformen gilt und jetzt nicht nur speziell für Data. Das fand ich so ein bisschen komisch, aber vielleicht.
Ich habe es mehr so als Synths, ich finde es ja auch ein furchtbares Wort auszusprechen, so synthetisch. Ne? In dem Sinne dachte ich immer, wäre das Wort, was da angesprochen wurde.
Nee, synthetisch sind ja alle Androiden.
Genau, so. Und das war eigentlich nur das Einzige, was ich jetzt gehört hatte und dass halt die beiden irgendwie besonders sind.
Okay, aber sie ist ja nochmal besonders, weil sie so extrem hochentwickelt ist, dass man sie nicht von einem Menschen
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Unterscheiden kann. Und ja, auch nicht das erste Mal, dass wir die Storyline im Science Fiction haben. Genau. Und aus irgendeinem Grund gibt es zwei von ihr.
Genau, was so ein bisschen, glaube ich, auf die, ich weiß nicht, Klon- und eine Twins-Geschichte irgendwie, glaube ich, beruht. Hatte ich so das Gefühl, dass das eine Anspielung darauf sein sollte?
Ich dachte eher, das ist eine Anspielung auf Data und Lore. Aber warum? So. Aber da war es ja nicht kein Imperativ, dass es einen zweiten von ihm geben muss. Aber was ich extrem witzig fand, ist, wie sie B4 abgewatscht haben. So, niemand mochte B4, keiner wollte irgendwie B4 in sein Herz schließen, nachdem Data sich in Nemesis geopfert hat. Und genauso geht die Serie damit um. Nee, B4 war ja nicht mal ein halber Data, sagen sie uns.
Oh. Oh, ich fand ganz süß, weil ich wollte gerade sagen, wir hatten vorhin ja schon mal angedeutet, Fanservice, wir hatten, glaube ich, am Anfang, dass Picard auf seinem Weingut hier einmal Earl Grey, aber entkoffeiniert trinkt, was ich eigentlich ganz süß fand. Ich fand es eine ganz süße, kleine Anspielung. Ich fand auch der Fanservice, was diesbezüglich anging, zum Beispiel in den Szenen, die wir jetzt bis jetzt schon besprochen haben, fand ich, war okay. Also es war jetzt nicht so übermäßig, hatte ich das Gefühl.
Wo ich eher ein Problem mit habe, ist irgendwie so viel zu früh, viel zu viel Sentimentalität, weil das muss sich so eine Serie erstmal verdienen, auch wenn sie irgendwie auf einem Franchise beruht, das wir schon kennen. Ich meine, das Einzige, was wir in TNG an Sentimentalität mit Picard bekommen haben, war, denk mal daran, in der letzten Folge kommt er zum Pokerspiel. Selbst Riker hat nur einen feuchten Händedruck bekommen, als er sich von der Enterprise verabschiedet hat. Das war nie ein sentimentaler Mensch. Und jetzt ist er hier, macht er hier Earl Grey und you have no idea how much that means to me. Und ich weiß nicht. Es scheint mir irgendwie so, Picards Charakter ist immer das, was Patrick Stewart gerade irgendwie gerne machen möchte. Und irgendwie vor 20 Jahren wollte er nochmal Actionheld sein und jetzt ist er ein alter Mann, der sentimental auf seine Karriere zurückblickt und will auch, dass Picard das ist. Und das ist das gleiche Problem, oder ich rieche ein ähnliches Problem, wie Doctor Who und das Stephen Moffat hatte. Nämlich, dass es nicht mehr um die Geschichten geht, die man dann mit diesen Charakteren erzählt, sondern dass es nur noch um den Charakter geht. Weißt du?
Verstehe, was du meinst.
Das ist also.
Ja, ich glaube, es ist halt schwierig zu trennen irgendwie, ne? Wie du es gerade schon beschrieben hast. Es wäre natürlich besser, wenn man es könnte, aber ich glaube, viele können es einfach nicht.
Naja, sie wollen es ja auch nicht. Es geht ja hier Picard so, und ich meine, die Serie heißt jetzt nicht Star Trek Next Generation, hier Abenteuer in Space und Hurra, sondern die Serie heißt Picard und das heißt, es geht hier um Picard all the time, okay. Aber so kommt. Ich weiß nicht, ob da so viel ist. Also Leute haben diesen Charakter furchtbar gerne, und aber auch wegen der Storys und nicht, weil der Charakter an sich so viel hergibt, finde ich eigentlich.
Ich muss ja gestehen, was mich eher störte, war alles, was auf dem Weingut stattfand. Das fand ich zum Beispiel eher ein bisschen öde. Also klar ist mir das Weingut, als ich es im Trailer gesehen habe, dachte ich so, ah, oh, wie toll. Und ich erinnere mich, ja, wie schön. Jetzt hatte ich das Gefühl, ich fand eigentlich, sobald wir wieder auf dem Weingut waren, war ich gelangweilt. Und es tut mir leid, vielleicht gibt es andere da draußen, die es total toll finden. Ich fand es sah sehr, es war wahnsinnig weich gezeichnet, dann diese Vorhänge im Hintergrund, ich fand es sah sehr nach Studio aus. Alle Szenen natürlich, die drin waren, ist ja auch logisch, aber das hat mir, sag ich mal, vom Set-Design auch nicht besonders gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass die alles auf dem Weingut fand ich jetzt eher sehr, sehr langsam und das hat bei mir einfach überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch dachte, ist mir auch ein bisschen egal gerade. Ich weiß nicht, da fand ich jetzt zum Beispiel, was wir dann nämlich sehen, als Dash dann sozusagen aktiviert wird, kommt sie zwar zuerst, glaube ich, auf das Weingut, ne? Und dann kommt es sozusagen zur großen Unterredung zwischen Picard und Dash und da kommt diese Aufklärung und auch diese Erkennung in den Bildern. Für mich erinnert das so ein bisschen an Porträt einer jungen Frau in Flammen, das Bild. Nur, dass sie kein blaues Cape anhatte, sondern ein weißes. Mhm. Und wir sehen dann, dass die beiden zur Sternflotten-Hauptquartier gehen in San Francisco, was ich immer sehr schön finde. Also ich fand immer toll, dass es irgendwie in San Francisco war. Und als wir dann auf einmal da waren, fand ich es auch ganz toll. Aber schwuppdiwupp, dann kommt auch schon wieder die nächste Action-Szene, die eigentlich genau gleich ist wie die erste Szene, die wir hatten.
Ja, und sie ist natürlich auch die super Sonder-Mega-Waffe, die irgendwie insgeheim... Oh, ich bin so müde, Hannah. Auf jeden Fall... Ja, auf jeden Fall kommt da dann der überraschende Plotpunkt, dass sie vernichtet wird.
Von, da war ich schon ein bisschen überrascht.
Ich konnte aber gar nicht auf meinem kleinen Bildschirm so richtig erkennen, was da genau passiert ist. Irgendwie hat der eine Soldat hat irgendwie Säure gespuckt oder sowas und dann ist sie explodiert oder so.
Ja, also ich hatte das Gefühl.
Hast du das im Kino besser erkennen können?
Ja, du hast absolut recht. Er hat Säure gespuckt, ist dabei auch selber gestorben. Scheint irgendwie so ein Schutzmechanismus oder was auch immer Endmechanismus zu sein. Und sie ist dann sozusagen, hatte die Säure auf ihrer Kleidung und im Gesicht und ist dann explodiert.
So schnell geht das.
Vorher hat sie aber noch, und das fand ich eigentlich ganz geil, hat sie ja noch so rumgekämpft und genau, hatte so einen Riesensprung gemacht und dann ist auch der, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf dem kleinen Bildschirm, aber dann ist der eine Dude im Kampf so super krass über so eine Reling gefallen. Mhm. Und das sah echt aus, als hätte es wehgetan für den armen Stuntman und das sah eigentlich schon ganz cool aus und ich muss auch sagen, dass sozusagen die Choreografie, die Moves dann alle ganz gut aus, fand ich. Also es hat schon auch Spaß gemacht. Ich dachte nur so, okay, boah, wir hatten gerade schon so eine Kampfszene, wo ich auch immer denke, ihr Charakter, ich kenne den ja noch gar nicht so besonders. Ich empfinde auch überhaupt nichts. Und ob da jetzt lauter böse...
Aber hey, sie ist, füge Verwandtschaftsverhältnis hier ein. Und berührt dich das nicht total, weil sie ist, Verwandtschaftsverhältnis hier einfügen, bitte.
Nein, es hat mich nicht berührt. Vielleicht sind wir auch schon zu abgehärtet, Mario.
Ja, aber... Viel schlimmer fand ich das, als sie am Ende dann noch den Romulaner einfügen, der irgendwie in den letzten 5 Minuten kommt und sagt, by the way, tragic backstory, please care about me. Wer war das? Ich habe das gar nicht mehr im... Die Doktorin trifft den irgendwie, ne?
Genau, weil dann nämlich sozusagen Picard wird von der Explosion noch nach hinten geworfen, wo ich auch dachte, oh Gott, armer 79-Jähriger. Vorher sehen wir ihn schon, wie Dash ihn so eine Treppe so hochscheucht.
Er hat wohl hoffentlich einen Stunt-Double, das 50 Jahre jünger ist als er.
Nee, wo ich aber trotzdem dachte, so, oh Gott, nicht so schnell. Und genau, er geht dann doch in so ein, auch wieder so sehr typisch, finde ich eigentlich, in so ein Zentrum und recherchiert da erstmal ein bisschen rum und trifft auf Allison Pill. Heißt sie, genau, wir kennen sie unter anderem ja auch aus Newsroom und anderen auch Serien, ich glaube in Treatment und Co. war sie auch mit dabei. Und dann wird nochmal so ein bisschen recherchiert und auch so ein bisschen nacherzählt, wie es jetzt mit den synthetischen Wesen eigentlich war. Fand ich auch jetzt eine Szene, ich fand, es sah alles gut aus, aber es hat mich jetzt inhaltlich und thematisch nicht wirklich umgehauen.
Es ist 90% Exposition, diese Folge, ja. Das ist ein Problem.
So, und wir erfahren aber dann natürlich, ne, anhand der Kette oder anhand des Symbols, dass es halt ein Zwilling.
There is another.
Und dann sehen wir aber sozusagen, das war eigentlich wirklich, glaube ich, das Highlight. Wir sehen also eine zweite Dash aussehende Person neben einem Hipster-Romulaner, fand ich sehr aus, hat eine sehr hipstereske Figur, Frisur.
Ja, wie der neue Spock.
Genau, ja. Das stimmt. Finde ich, könntest du auch hier alle rumlaufen lassen in Kreuzberg, würde auch gut passen. Und die Kamera sozusagen fährt zurück und wir sind bam, bam, bam in einem Borg-Kubus.
Ja, aber mal Frage, ne? Ich glaube, diese ganzen Sachen, die um den Borg-Kubus rumschweben, sollen implizieren, dass das ein extrem großer Borg-Kubus ist, viel größer als die wir kennen. Kann das sein?
Ja, wirklich?
Weil
Warum?
Die, Weiß nicht, ich habe das Gefühl.
Sind die nicht immer derbe groß?
Ja, aber ich habe das Gefühl, wie das inszeniert war, sollte uns sagen, der hier ist noch größer. Wobei, ich weiß nicht, was da um den Kubus herum schwebte. Und deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, wie groß das sein sollte. Und deswegen war ich mir nicht sicher, sollte uns das jetzt sagen? Gehen die wirklich die Star Wars Route und sagen jetzt so, Borg-Kubus, aber in größer.
Wie der Todesstern, so.
Ja, und dann, genau, der Todesstern und dann der Doppeltodesstern und der Sternzerstörer und der alles.
Okay, also ich würde ja denken, ohne mich damit wirklich theoretisch auseinandergesetzt haben, ich habe auch nie irgendwelche Bücher gelesen oder so zu Star Trek, dass Borg-Kuben immer gleich groß sind. Würde ich jetzt ja auch mal denken, dass es fast eine Art von Norm gibt für einen Borg-Kubus.
Es gab noch diesen Runden, mit denen sie durch die Zeit geflogen sind, auf einmal in Star Trek 8.
Okay.
Gut.
Und ich dachte sozusagen, dass die, was da rumflog, dachte ich, wären romulanische Raumschiffe gewesen.
Das kann sein. Oder es sind halt irgendwelche Bergungsschiffchen, weil es ist ja offensichtlich ein abgeschossener Kubus. Nicht wahr?
Ja, ich nicke.
den sie jetzt irgendwie umfunktionieren. Und das wussten wir auch schon aus dem Trailer. Also, ja. Also wir wussten sowohl, dass Darsh wiederkommt und nicht wirklich tot ist, als auch, dass es einen Borg-Kub geben wird. Deswegen ist dieser epische Reveal, ja, da ist die Frage, ne? Gehören Trailer mittlerweile zum Medienkonsum mit dazu und haben sie sich das dann damit verbaut oder sind wir selber schuld, wenn wir Trailer angucken? Aber
ich habe das Gefühl, da ich das nicht mehr genau in Erinnerung hatte, dass ich jemand bin, ich schaue den Trailer, wenn er rauskommt und dann, Gott sei Dank, vergesse ich es wieder so ein bisschen. Also ich wusste, dass Data und Seven of Nine wieder drin vorkommen. Gut, Seven of Nine haben wir noch nicht gesehen jetzt im Piloten. Den Borg-Kubus und die zweite Darsh oder so hatte ich wieder komplett vergessen. Mhm. Da ist vielleicht auch mein Trailer gehören, Gott sei Dank.
Bei der zweiten Darsh bin ich jetzt auch gar nicht sicher, aber der Borg-Kubus, der war sehr prominent dabei.
Deswegen hat für mich der Cliffhanger doch ziemlich gut funktioniert und dann dachte ich auch so, dann war ich auch wieder alert und wach und dachte, yeah, jetzt möchte ich aber auch wirklich wissen, wie es weitergeht.
Mhm. Ja, ich hoffe, dass es halt wirklich nur ein bisschen schwacher Auftakt war. Ich bin ja auch irgendwie interessiert, was sie daran machen und was jetzt was sie sich da noch einfallen lassen und was dafür, ja, wie gesagt, für Nostalgie habe ich eigentlich überhaupt keine Geduld und überhaupt kein Verständnis. Und wenn ich da selber mal in die Falle tapse, dann versuche ich mir auch immer selbst auf die Finger zu hauen. Aber ein bisschen funktioniert das ja dann doch manchmal. Und es ist, ja, weiß nicht. Dass Data jetzt nicht aussieht wie Data mehr, stört mich jetzt nicht. Da finde ich, es ist auch wichtiger, den Originaldarsteller zu haben. Weiß nicht, hättest du dir gewünscht, dass sie da einmal Irishman-mäßig drüber gehen?
Also ganz ehrlich, ich bin nach Irishman wirklich, nein. Ich bin wirklich leicht getriggert mittlerweile durch Irishman. Speziell, wenn es, sage ich mal, ältere Menschen sind, die dann jünger aussehen, die sich aber wie alte Menschen bewegen. Das macht mir ja, das finde ich total gruselig.
Aber dann wie sehr doll wie Androiden aussehen, was dem Ganzen.
Ich fand auch ganz interessant, das ist meine Meinung, wir sehen ja nachher so eine Art Data, Skulptur oder wie heißt, wie so ein Aus-Data in der Schublade da in diesem.
Das war Before. Weil der Original-Data, der ist ja explodiert, den gibt's ja gar nicht.
Genau, der Before-Data, das fand ich ganz interessant. Für mich sah der auch älter angepasst aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja, also ne? Genau.
Er sah dann sozusagen, das fand ich eigentlich ganz süß, man sah es, fand ich sehr in den Händen, ne? Die waren ziemlich alte Hände schon gefühlt. Das fand ich wiederum eigentlich ganz schön. Was mich halt wundert, und du hast natürlich absolut recht, was heutzutage Sentimentalität oder Nostalgie angeht, ich habe das Gefühl, dass immer noch viele Autoren denken, dass wir alle das wollen.
Hm.
Oder? Also, dass das
ja, gut ich meine,
ist,
es gibt
dass es
ja,
positiv ist.
Na, ich meine, es gibt ja, ja, es kommt halt darauf an, auch welches Franchise das ist. Ne? Und Star Trek, weiß ich nicht, willst du das von deinem Star Trek oder willst du das eher von deinem Star Wars? Star Wars ist ja ein viel sentimentaleres Franchise und viel gefühliger und so. Und ich glaube, viele Leute verkniesknaddelt das so eher, dass das dann irgendwie aktuelle Star Trek so Star Warsisiert wird mit solchen, weil es so charakterzentrisch auf einmal wird. Ne? Ich meine, Star Trek war nie eine große Charakterserie. Es war eine Serie mit Stories, die von Charakteren besiedelt war, die dann diese Stories erleben und diese Probleme lösen. So. Und da ging es um die Stories aber eher damals und nicht um die Charaktere. Und aktuelles TV-Schreiben ist ja, wie wir auch an Game of Thrones gemerkt haben, nachdem sie dann keine Vorlage mehr hatte, der Default ist dann immer sofort charakterzentrisches Drama. Und ich glaube, dass, ja. Das wünschen sich viele von Star Trek einfach nicht.
Zweierlei. Zum einen einmal kurz Entschuldigung, unsere Nachbarn renovieren gerade. Falls ihr da sozusagen Gerausche hört, denkt, wir sind gerade auf einer Enterprise und kommen irgendwie in den Asteroidengürtel oder irgendwas. Verzeihung dafür. Vielleicht, ich kann die Frage nicht direkt beantworten, aber vielleicht eine andere Diskussion, die ich sehr oft geführt habe jetzt in den letzten Tagen, und zwar, wenn ich an Star Trek TNG denke, und wie gesagt, ich habe keinen Rewatch gemacht und habe die letzte TNG-Folge vielleicht vor 25 Jahren gesehen. Also es ist wirklich schon lange, lange her. Und ich
also
war
bei mir auch 10 Jahre.
Ah, okay. Also in einem unterschiedlichen Alter. Aber das ist ja auch bei mir immer so, weißt du, wenn du als 10-jährige TNG guckst, natürlich empfindest du das irgendwie alles anders. Für mich war immer TNG eigentlich, natürlich mochte ich, sage ich mal, diese Doppelfolgen und die Borg-Folge mit Picard natürlich fantastisch. Aber ich mochte vor allem auch immer gern diese einzeln abgeschlossenen Folgen, wo sie einfach irgendeinen Planeten besuchten. Dann gab es irgendwie ein gesellschaftliches Problem, was so umgemodelt wurde, damit man sich selber ein paar Gedanken machte, irgendwie ein moralisches Dilemma, das wurde dann irgendwie gelöst und gut ist. Das ist für mich immer so klassisch Star Trek. Ne? Du gib mir einfach irgendein Problem auf dem Planeten, was mit unserer Welt zu tun hat oder entfernt zu tun hat, und dann lösen wir das irgendwie. Oder wir versuchen es zumindest von verschiedenen Seiten zu interpretieren und dann zu lösen, wenn möglich. Und viele sagten zum Beispiel zu mir, dass sie eigentlich lieber die seriellen Star Trek-Serien gesehen haben. Also gerade wenn es bei DS9 am Ende dann ins Dominion ging oder jetzt speziell Disco, die ja sehr, sehr früh mit einem ganz, ganz stark seriell fokussierten Story-Arc irgendwie begonnen haben. Okay, wir fliegen weiter, es gibt Unruhen im Weltraum. Und ich zum Beispiel hätte jetzt bei Picard sehr viel lieber wieder so abgeschlossene Folge mit einem kleinen seriellen Überbau gesehen, mit, sag ich mal, paar Dilemma, gesellschaftliche Probleme oder wie auch immer, statt jetzt so krass in so eine serielle Storyline wieder reinzugehen.
Na, bei 10 Folgen kann das ja auch durchaus noch so sein. Er wird ja auch wieder ein Raumschiff haben mit einer Crew.
Und glaubst du wirklich, dann noch so eine einzelne Folge mit dem Planeten wird kommen?
Ja, kann ja sein. Ich weiß es auch nicht. Also,
aber was kommt? Genau.
Ich werde jetzt Picard auch nicht dafür anzählen, dass es genau das macht, was es versprochen hat, nämlich, dass es eine Serie über Picard ist und warum er nochmal aus dem Ruhestand kommt. So, ich werde es nicht dafür anzählen, dass es nicht das Star Trek ist, für das ich irgendwie warme Erinnerungsgefühle habe. So, dafür werde ich es nicht anzählen. Es hält sich allerdings auch in Grenzen, inwiefern ich hier ist am Anfang so, oh, mache nur, weil Captain Picard da ein Earl Grey macht. Okay.
Ja, ich finde halt schade, wenn ich es anzählen müsste für etwas, dann fand ich halt diesen Mittelteil sehr langweilig in der Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es ja, was ich ja löblich finde, ist, die Folgen sind, glaube ich, alle 43 Minuten lang. Was finde ich schon mir fast ein bisschen Nostalgie gibt von früher Serien schauen. Die sind nicht 56 oder eine Stunde lang. Aber dieser Mittelteil, ich fand ihn wirklich schade und lang. Er hat für mich wirklich wenig gebracht. Ich fand den Anfang interessant, ich fand das Ende interessant und ich wünsche mir halt, dass sie zumindest ein bisschen mehr Speed da reinbringen, wie auch immer man es jetzt versucht. Weil du hast natürlich recht. Ich meine, die Tochter, das waren alles wirklich auch so Tropen, die einfach so durcherzählt sind irgendwie.
Aber Hannah, Verwandtschaftsverhältnis. ich fand die ganze Exposition halt schon lachhaft ungeschickt, wenn er sich dann mit der Interviewerin hinsetzt und sie tatsächlich so, wie sie wissen, Captain Picard, wie sie selber erlebt haben, war es ja so, das. Und dann bekommen wir diesen ganzen Infodump, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und dann, als er bei der Androiden-Doktorin sind, sie, wie sie wissen oder wie ich sie erinnern darf, ist es ja bei Androiden so.
Ja, es war wirklich, ne, viel Tell, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja. Obwohl ich bei dem Interview zum Beispiel ja immer ganz, ganz interessant finde, wenn in Sci-Fi-Serien dann so beschrieben wird, wie in Zukunft ein Interview aussieht. Mhm. Also das ist dann das, wo ich mich trotzdem noch so halbwegs amüsieren kann, ne? Dass wir dann irgendwie so einen außerirdischen Dude sehen, der dann irgendwie auf so wilden, durchsichtigen iPads irgendwie die Kamera einstellt oder so. So banal es klingt, aber das finde ich dann doch immer ganz, ganz witzig. Und gerade in diesem Mix von, sind in diesem altertümlichen Chateau Picard und haben dann halt so die Hightech von morgen da irgendwie rumstehen.
Andersrum war es ja in Star Trek 7, wo sie auf dem Jungfernflug von der neuen Enterprise sind und dann haben sie da aber irgendwie so Oldschool-Kameras mit Lichtern dran, die sie den Leuten in die Nase halten, Captain Kirk und so.
Das weiß ich alles gar nicht mehr. Das muss ich nochmal gucken. Gut, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die gerne diesen, was ist das, Star Trek 3 oder 4, wo sie zurückreisen? In die 4, ne? Ich mag den.
Ich auch.
Ich mag den.
Ich habe den eben mit genannt und zu den
ich
guten.
Ich weiß ja nicht mehr, ob es 3 oder 4 war. Man wird da nie so richtig die eine Meinung finden. Aber vielleicht noch Fazit, das müssen wir ja auf jeden Fall sagen. Weiterschauen oder nicht weiterschauen?
Weiterschauen, weil ich möchte, dass es mich ein bisschen überrascht. Und ungeschickte erste Folgen wäre ich bei anderen Sachen wahrscheinlich nicht so nachsichtig. Hier bin ich aber neugierig genug. Ich schaue nochmal. Vor allen Dingen, weil ich mir eine Sache wünsche, und zwar, ich möchte, dass Q zurückkommt.
Wurde er gecastet? Wie heißt er nochmal?
John Delancey. Nee, es wurde offiziell nichts gesagt, aber es gibt irgendwie wohl so ein Bild, wo man so ein Fotoshoot gemacht hat mit irgendwas vom Set und da hat jemand einen roten Handschuh gesehen und rote Handschuhe, ne?
Ja, yeah, das weiß ich so genau.
Ja. Deswegen, da wäre ich sehr happy, wenn John Delancey da nochmal kommt. Wobei ich glaube, Patrick Stewart wollte auch nicht, dass es irgendwie zu humoristisch wird. Und deswegen vielleicht ist Q ihm da ein bisschen zu klamaukig, was es ja auch immer war. Aber hey.
Oh Gott, ja, das stimmt. Aber das ist ja auch wieder so ein Nostalgiepunkt, oder?
Ja, okay, aber du kannst, ja. Auf der anderen Seite sitzt du da ja auch und wenn die dann irgendwie so neue Lappen einführen wie den Hipster Romulaner da am Ende, sitzt du ja auch erstmal da mit verschränkten Armen und so, wer bist du denn? Was willst du denn jetzt von mir? Kommt drauf an, aber
Also ich werde auch auf jeden Fall weiterschauen, weil ich natürlich doch dieses Gefühl einfach liebe, was ich dabei empfinde. Und wir müssen ja auch mal sagen, ganz schönen Gruß von Tim, der ist leider stimmlich noch ein bisschen angeschlagen. Tim zum Beispiel, den wir eigentlich gerne mit im Podcast gehabt hätten, fand es sehr gut. Also ich glaube auch besser, als wir es potenziell fanden. Er war ziemlich, ziemlich angetan und ich habe auch mal so in einem anderen Freundeskreis, also im Journalisten, sag ich mal, Umfeld ein bisschen rumgefragt, die Folgen auch schon gesehen haben. Die waren auch alle sehr positiv, wo ich immer dachte, sind wir wieder nur die typischen rumliegen.
Die Rumpuper.
Ne? Genau. Also ich glaube, da wird es viel Diskussion geben. Prinzipiell finde ich, ist es ein guter Ansatz gewesen oder ein besserer Ansatz, sage ich mal, als Disco.
Ich hoffe einfach, dass irgendwie die erste Folge jetzt darunter litt, dass sie schon ganz zu Anfang entschieden hatten, wie sie die Figuren aufs Brett stellen sozusagen und dass jetzt der Einfluss von dem Michael Chabon da vielleicht, ich meine, das muss ja auch ein bisschen, ist ja vielleicht was wert, wenn man da irgendwie so einen Schriftsteller mit so einem ganz guter Reputation da mit drin hat. Und ich hoffe einfach, da sind so ein paar Sachen, die ein bisschen vielleicht serienuntypischer dann werden und so ein bisschen von diesem Formelhaften dann abweichen. Und
du hast recht, ich meine, die Explosion jetzt im Piloten war ja schon sehr überraschend. Also es gab zumindest eine Art von Überraschung. Und ich finde, da sind ja jetzt, sage ich mal, mit dem Borg-Kubus, wo wir noch nicht genau wissen, was da eigentlich genau abgeht drauf, da sind auf jeden Fall interessante Dinge da. Und du hast ja auch schon erwähnt, ich meine, er wird ein Schiff wieder bekommen. Denn ich dachte auch am Anfang so, oh Gott, bitte, ich will wieder Raumschiffe sehen. Ich will wieder irgendwo draußen sein. Ich will nicht auf seinem blöden Wein-Chateau sein. Also sorry, liebe.
Ach, ich weiß nicht.
Ich fand das immer schon irgendwie öde. Und ich trinke gern Wein, also nichts gegen Weintrinker. Aber ja, ich glaube, dann haben wir es fast, oder? Vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, weil das werde ich nämlich jetzt auch machen müssen. Ich glaube, ich werde noch mal ein paar Folgen nachholen und ein paar, vielleicht auch Filme nachholen. Also ich denke, was prinzipiell bekannt ist, Nemesis, sollte man vielleicht noch mal schauen.
Oder auch nicht.
Oder so, eine Zusammenfassung schauen. Hast du noch einen Tipp? Also ich würde zum Beispiel jetzt, weil auch so viel Borg-Fokus ist, vielleicht nochmal diesen geilen Zweiteiler schauen von Voyager, wo sie Seven of Nine finden. Scorpion war das, glaube ich. Mhm. Was sind Zweiteiler und Dreiteiler? Ich weiß es gar nicht, wo. Ne, das war fantastisch. Ich glaube, den werde ich mir nochmal zugute führen. Und du meintest ja, ich glaube, alle Staffeln aller Serien sind gerade bei Netflix, ne?
Ja, Star Trek ist komplett dabei bei Netflix. Und wir haben auch gerade, habe ich gerade gesehen, Adam hat online gestellt eine alte Fotostrecke von mir von vor 2 Jahren. Die besten Star Trek Folgen mit und über Jean-Luc Picard. Könnt ihr euch auch nochmal reinziehen.
Als ob du es wusstest. hast du noch einen Tipp, so deinen Geheimtipp, vielleicht deine liebste Picard-Folge oder deine liebste Star Trek-Folge?
Oh je. Da es ja hier so ein Data-Fokus auch ist, ich würde dann immer empfehlen die Folge The Measure of a Man. Das ist die, in der es diesen Prozess gibt, ob Data ein Ding ist oder eine Person. das ist eine der besten TNG-Folgen auch, finde ich. Und
ich glaube, die wurde auch öfter genannt jetzt in der Vorbereitung, ne? Der Prozess. Ja, cool.
Gab dann bei Voyager nochmal eine sehr ähnliche Folge, wo sie das Gleiche mit dem Holodoktor machen und ob er eine Person ist und Rechte an seinem eigenen Holowerk hat oder nicht.
Auch brandaktuelles Thema heutzutage, ne? Denken an Carrie Fisher, I don't know, und andere. Okay, interesting. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Vielen Dank, Mario. Liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, schreibt uns gerne an podcast@serienjunkies.de, wie ihr es fandet. Ob ihr unserer Meinung seid oder ob ihr eine komplett andere Meinung habt, ist ja auch immer interessant zu wissen, wie ihr dazu steht, ob euch das komplett überzeugt hat und ihr wahnsinnig heiß drauf seid, jetzt Star Trek wieder, alles alte Star Trek, wie man so schön sagt, zu erleben. Weiterhin ab dem 24. Januar werden die Folgen wöchentlich bei Amazon Prime gezeigt und wir haben auch Reviews natürlich, ne? Der gute Christian, glaube ich, liefert da Björn oder Christian, einer von beiden, verzeih. Wir liefern auf jeden Fall Reviews auch jeden Freitag dann für die Diskussion. Ich erinnere mich auch, ich glaube, Disco wurde ja auch immer sehr, sehr stark diskutiert. Ich glaube, es war mit auch die, neben Game of Thrones, auch die am stärksten diskutierteste Review. Also tretet da auch gerne in den Diskurs ein. Und wir hören uns ja auch demnächst wieder für einen neuen Podcast. Und ich wollte noch einen kleinen Punkt anbringen. Nochmal vielen Dank an alle da draußen, die uns auch bewertet haben bei iTunes und Co. Denkt immer dran, das hilft uns sehr, wenn ihr da vielleicht eine kleine Bewertung lasst. Die Bewertung reicht, aber auch ein kleiner Text ist natürlich immer süß. Vielen Dank an Christoph aus der Schweiz diesbezüglich und Wayun, wenn ich es richtig ausspreche, und Sebi04 aus Deutschland, die auch ganz bezaubernde Reviews dagelassen haben. Also auch nochmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Und Mario, du wirst wahrscheinlich auch twittern über Picker? Nein, wirst du nicht. Okay. Aber Mario, wo kann man dich denn finden bei Twitter?
@firewalkwithme.
Mich findet man unter @mediahore, MediaWhore auf Twitter. Und ich glaube, dann haben wir es. Energie? Zu sentimental?
Und raus damit.
Macht's gut. Ciao, ciao. Hey Leute. Vielleicht haben ja einige von euch über die Feiertage die Serie The Witcher gesehen und denkt euch nun, eigentlich möchte ich mehr von dieser faszinierenden Welt wissen. Dann schaut doch mal bei Audible vorbei, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Auf Audible könnt ihr die gesamte Witcher-Saga von Andrzej Sapkowski digital exklusiv als Hörbücher hören. Um reinzukommen, würden wir als erstes den Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch empfehlen. Ohne zu viel zu spoilern, könnt ihr darin die Geschichte um Ciris Eltern Pavetta und Duni hören, ihr erfahrt mehr über die Schwertkämpferin Renfri aus dem Piloten und auch Yennefer und ihr Djinn dürfen natürlich nicht fehlen. Das erste Hörbuch der Witcher-Reihe gibt es kostenlos im Probemonat bei Audible. Viel Spaß!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.